Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, der September ist bald vorbei, endlich, denn saisonal ist die letzte Woche im Monat meistens etwas schwächer. Das wird jetzt sehr stark davon abhängen, wie die Renditen der Staatsanleihen weiterlaufen werden. Wenn die Renditen eine Abkühlung sehen oder sogar einen Rücklauf, müsste sich die Stimmung an der Wall Street heben, zumal sehr viele Indikatoren mittlerweile darauf deuten, dass der Markt zu stark, zu schnell zurückgelaufen ist. Technische Indikatoren, die Momentum-Indikatoren, deutlich gestiegene Leerverkäufe, die Anzahl der Aktien über der 50-Tages-Linie, alles das spricht eigentlich für einen nahenden Bounce. Wichtig wird vor allem sein, dass sich der S&P über der Marke von 4.200 hält. Wenn nicht, wenn diese Marke gebrochen wird, dann dürfte sich die Talfahrt in der Tat auch fortsetzen. Die Lager, also die Bullen und Bären, streiten sich, aber das Lager der Bullen könnte rein technisch betrachtet wieder etwas stärker werden und etwas größer. So, einen schönen guten Morgen. Jawohl, der Markt ist wieder ein bisschen schwächer, aber der Nasdaq notiert deutlich und der S&P auch über den Tagestiefs. Und ich möchte mich heute mal auf die Diskussion zwischen den Bullen und den Bären fokussieren. Was sagen die Bären? Was sagen die Bullen? Ich bin kurzfristig betrachtet persönlich eher mittlerweile im Lager der Bullen. Und ich möchte mich heute auch nochmal auf das Thema der langlaufenden US-Staatsanleihen fokussieren, warum der Markt, was das betrifft, aktuell ein bisschen nervös ist. Fangen wir mal an mit den Anleihen, die Renditen der 10-jährigen Anleihen sind jetzt immer noch nah auf den Niveaus, die wir 2006, 2007 gesehen haben. Und die Tendenz bei den langlaufenden Staatsanleihen geben maßgeblich die Richtung an der Wall Street, also auf der Aktienseite, an. Die Korrelation zwischen der Richtung der Staatsanleihen und der Tendenz des S&P 500 gehen aktuell sehr stark Hand in Hand. Jetzt tauchen wir mal ein in die Welt der langlaufenden Staatsanleihen. Bisher, ich würde mal sagen, bis vor etwa 3 Wochen hatten wir ein relativ einfaches Zusammenspiel. Je höher die Zinsen kurzfristig angehoben werden, und das dominiert vor allen Dingen dann auch die kurzlaufenden Staatsanleihen, umso größer ist die Gefahr, dass die Wirtschaft später mal an Dynamik verlieren wird. Also in anderen Worten, wir haben normalerweise Zinsen von, sagen wir mal, 5%. Wir sind ein bisschen drüber, aber nur als Beispiel. 5%, wenn die Notenbank jetzt auf 5,25, auf 5,5 geht, auf 5,75% geht, je höher die Zinsen sind, umso größer ist die Gefahr, dass die Wirtschaft später stärker abkühlt und die Zinsen stärker wieder gesenkt werden. Das war einer der ganz großen ausschlaggebenden Gründe dafür, weshalb die Renditen am langen Ende eher stabil geblieben sind und nicht so stark gestiegen sind wie kurzlaufende Renditen. So, und das hat sich in den letzten 3 Wochen aber verschoben. Schauen wir uns mal die Renditen der sehr langlaufenden US-Staatsanleihen an, hier im 30-jährigen Bereich, dann sehen wir, dass insbesondere seit Mitte August die Renditen stärker gestiegen sind. Wir kommen von etwa 4,2% Ende August, auf jetzt mittlerweile 4,67%. Und das hat große Auswirkungen. Man muss bedenken, so sagt man bei uns an der Wall Street, dass Pi mal Daumen ein Anstieg der Renditen im 30-jährigen Bereich um 10 Basispunkte bremst die Wirtschaft etwa 10 bis 12 Mal so stark wie ein Anstieg der Renditen zweijähriger Staatsanleihen um ebenfalls 10 Basispunkte. Also ich sag's mal vereinfacht, wenn die langen Laufzeiten der Staatsanleihen, wenn die Renditen dort anziehen, ist der bremsende Effekt auf die Wirtschaft wesentlich größer und letztendlich gesehen natürlich auch auf die Refinanzierungen von Corporate America. Übrigens ein größeres Thema in Europa als bei uns hier in den Vereinigten Staaten. Man muss sich genau anschauen, wann Unternehmen ihre Verbindlichkeiten, die ausstehenden Anleihen refinanzieren müssen. Und da hat Europa im Vergleich zu den USA das größere Problem. Hier muss die EZB also aufpassen, nicht einen zu starken Schaden anzurichten. Und jetzt schaut euch mal diesen Chart hier an. Das ist für mich einer der spannendsten Charts. Dazu findet ihr bei The Macro Compass. Das kann man nur wirklich empfehlen. Lest euch das dort mal durch. The Macro Compass. Die haben mal sehr schön beschrieben, was das letztendlich gesehen bedeutet. Hier sehen wir also, dass die Erwartungen, dass die Renditen lange Zeit oben bleiben werden, zugenommen haben. So, was bedeutet das einfach übersetzt? Das bedeutet, dass die Zinsen am unteren Ende hoch sind und bleiben bis zu Zinssenkungen und die Zinsen am langen Ende aber wesentlich länger oben bleiben, als man bisher erwartet hatte. Übersetzt würde ich mal sagen, der Markt geht davon aus, dass in der Tat die Wirtschaft im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch die Inflation eher stabil bleiben, also der Inflationsrücklauf gebremst wird, die Konjunktur sogar an Dynamik gewinnt. Das war ja auch die Aussage von Jerome Powell bei der letzten Notenbanktagung. Die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr wurden angehoben und die Erwartungen für die Arbeitslosenrate wurde nach unten revidiert. So, und das tut also weh. Das heißt, die Tatsache, dass vor allen Dingen die Renditen am langen Ende deutlich gestiegen sind und am Rande bemerkt, die Zinskurve zwischen den 10- und 2-jährigen US-Staatsanleihen ist deutlich weniger invers als jetzt noch vor wenigen Monaten. Im Juli waren wir deutlich mehr invers. Das Ausmaß der inversen Kurve hat sich quasi halbiert. Das hat die Wall Street sehr, sehr stark im Auge und dementsprechend wird es wichtig sein, dass, das wünscht man sich jedenfalls, die Wirtschaftsindikatoren jetzt in nächster Zeit eher ein bisschen enttäuschen, um ein bisschen Rückenwind aus dem Anstieg der Renditen zu nehmen. Das ist auch für mich so ein bisschen das Basisszenario, dass die Wirtschaft jetzt eigentlich eher anfangen müsste, ein bisschen zu enttäuschen. Wir haben erst am Montag darüber gesprochen. Wir sehen steigende Verspätungen bei Kreditkartenzahlungen, das gleiche im Autofinanzierungsbereich. Wir sehen aufgebrauchte Ersparnisse. Das wird übrigens heute auch noch betont in Medienberichten. Und zwar heißt es hier im Wall Street Journal zum einen, dass die Konsumenten nun tatsächlich anfangen, die gestiegenen und die aggressive Geldpolitik der US-Notenbank zu spüren. Und Bloomberg berichtet, dass die überschüssigen Ersparnisse, die während der Pandemie aufgebaut wurden, bei 80% der unteren Einkommensschichten in den USA nun aufgebraucht sind. Alles Indikatoren, die eher dafür sprechen, dass die Wirtschaft kurzfristig anfängt, ein bisschen zu enttäuschen. Nochmal, zwischen ein bisschen zu enttäuschen und einer Rezession ist ein großer Unterschied. Aber diese Euphorie, dass jetzt kurzfristig das Wachstum hoch bleibt und eher zunimmt, diese Euphorie dürfte ein bisschen nachlassen. Und damit müsste dann eigentlich auch die Dynamik am Rentenmarkt, die steigenden Renditen, ein Stück weit ein bisschen nachlassen. So, und jetzt komme ich mal zu der Debatte zwischen den Bullen und den Bären. Die Bären sitzen da und sagen, okay, also, wir haben zum einen jetzt auch wieder den Beginn der Blackout-Periode. In anderen Worten, es gibt eine Phase, in der Unternehmen ihre Aktienrückkäufe vor jedem Quartal, also vor jeder Quartalssaison einfrieren müssen. Der Chart hier ist von Goldman Sachs und Goldman Sachs schätzt also, dass sich bereits 84% der Unternehmen im S&P 500 in dieser sogenannten Blackout-Periode befinden. Ab Ende dieser Woche etwa 90% der Unternehmen. Bis zum 20. Oktober endet das dann. Ab dem 20. Oktober werden die Aktienrückkäufe wieder anziehen. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass das Tempo der Aktienrückkäufe nachgelassen hat. Goldman Sachs schätzt also, dass in diesem Jahr knapp 800 Milliarden Dollar, 795 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe genehmigt wurden. Im vergangenen Jahr waren es knapp 990 Milliarden Dollar. Wir sehen also, dass Unternehmen, und das ist typisch bei hohen Zinsen, eher darauf achten, ihre Bilanzen zu reparieren, mögliche Aktienrückkäufe, die vielleicht auf Pump finanziert sind, etwas zu drosseln. Auch Börsianer achten ja zurzeit vor allen Dingen darauf zu Recht, wie solide die Bilanz ist, wie der Cashflow aussieht, wie der Verschuldungsgrad aussieht, wie viel Cash man hält. Berkshire Hathaway schwimmt im Cash, Apple schwimmt auch im Cash und bei über 5% Zinsen sind das Gelddruckmaschinen. Also man achtet sehr stark darauf, was letztendlich gesehen hier, wie es in den Bilanzen aussieht. Also nochmal zusammenfassend. Wir haben abkühlende Aktienrückkäufe, die Blackout-Periode, die jetzt bereits fortgeschritten ist. Wir haben Verkaufsdruck durch die sogenannten CTAs. Das sind Quant-Trendfolgemodelle. Wir haben Fiskaljahresende bei sehr vielen Mutual Funds jetzt im Oktober. Auch das sorgt für Turbulenzen. Da werden die Cashquoten nochmal reduziert. Das will kein Investor sehen. Hohe Cashquoten. Gleichzeitig werden die Aktien, die besonders schlecht gelaufen sind, rausgekegelt. Die Aktien, die besonders gut gelaufen sind, die Magnificent Seven, die großen Tech-Werte, da sieht man teils Gewinnmitnahmen, die waren alle schwach, auch gestern. Und dann laufen wir quasi zu Beginn rein in den Oktober und die Lage wird dann wieder ein bisschen besser. Also, das Lager der Bären, jetzt wechseln wir mal rüber zum Lager der Bullen und ich muss sagen, dass jetzt mit den Niveaus, die wir erreicht haben, ich hoffe, dass wir maximal 4.200 im S&P sehen, große Unterstützungslinie, dass wir anfangen, uns hier wieder zu stabilisieren. Solange diese Marke nicht gebrochen wird, für mich eigentlich eher ein Niveau, an dem ich persönlich anfange, ein bisschen aufzusammeln. Und jetzt schauen wir uns mal die Argumentation der Bullen an. Wir sehen zum einen einen deutlichen Rücklauf bei den Stimmungsindikatoren. Der CNN Angst- und Gier-Index ist mittlerweile entschieden negativ. Das sehen wir übrigens auch bei den Anzahl der Leerverkäufen. Dazu komme ich gleich nochmal. Und wir sehen das auch bei der Anzahl der Aktien, die über der 50-Tages-Linie notieren. Aktuell sind nur noch etwa 18% aller Aktien im S&P 500 über der 50-Tages-Linie, die hier in Gelb dargestellt ist. Auch der Chart hier ist von Goldman oder von Bloomberg vielmehr. Und wir sehen im historischen Vergleich, sind das Niveaus, die normalerweise eher gekauft werden können. Das ist nicht nur der 50-Tage-Durchschnitt, das betrifft auch den 10-Tages-Durchschnitt und bedingt etwas weniger noch, aber auch langsam die 200-Tages-Linie. Also technisch daran gesehen, nähern wir uns langsam sehr stark über verkauften Niveaus. Das wird im Übrigen auch gespiegelt, wenn man sich mal die Anzahl der Leerverkäufe anschaut. Die Leerverkäufe auch auf Einzelwerte sind jetzt schon wieder, also das Verhältnis Long zu Short, fast auf einem Jahreshoch angelangt, kann auch dementsprechend ein Kontraindikator sein. Und damit schauen wir uns mal Momentum an, der RSI, wie wir das an der Wall Street nennen, den 14-Tages-Durchschnitt. Und auch hier sehen wir, schaut euch mal den unteren Teil dieser Grafik an, das bezieht sich hier auf den S&P 500 und im unteren Teil seht ihr den RSI, Momentum-Indikator. Wir sind jetzt auf ähnlich tiefen Niveaus angelangt wie im August, als wir einen Bounce hatten und im März, als wir auch einen Bounce gesehen haben. Und nochmal, wir laufen jetzt saisonal betrachtet ja auch im Oktober in eine Phase rein, die insbesondere übrigens für den Nasdaq eher von Vorteil ist. Wenn also meine Rechnung aufgeht, wir sehen eine temporäre Wachstumsdelle in den USA, also die euphorische Haltung, die Wirtschaft expandiert grenzenlos weiter, wird ein bisschen abgekühlt und die Renditen kühlen sich ab, dann läuft das insbesondere in den Nasdaq positiv rein. Und schauen wir uns mal den Nasdaq hier an, das vierte Quartal, die letzten 40 Jahre, im Schnitt ein Anstieg von 5,8%. Und 65%, in 65% der Fälle eine positive Entwicklung. Die Daten gehen zurück quasi zum Gründungsjahr des Nasdaq. So, in Jahren, in denen der Nasdaq bis zu Beginn des vierten Quartals über 10% zulegen konnte, das ist ja nun der Fall, ist der Durchschnittsanstieg im vierten Quartal sogar 6,2%, 57% der Fälle freundlich. Und in Jahren, in denen der Nasdaq über 30% zulegen konnte, bis dahin, das haben wir mittlerweile aufgegeben, 11,6% Anstieg. Also look, you get my point, ob jetzt 5, 6, 7 oder 11%, aber Tatsache ist, dass zumindest diese technischen Indikatoren dafür sprechen, dass die Phase eines Gegenlaufs erstmal anfangen sollte. So, und jetzt schauen wir uns nochmal Meldungslage von heute an. Wir haben einige wenige Ergebnisse, die allesamt aber nicht besonders wichtig und marktbeeinflussend sind. Und die meisten Ergebnisse bis auf einen Wert sind, ich würde mal sagen, es hätte schlimmer sein können, sie sind aber auch nicht Fantastisch. United Natural Foods ist ein großer Verlierer heute Morgen. Die Aktie verliert etwa 20%. Das liegt nicht am abgelaufenen Quartal, sondern vor allen Dingen daran, dass die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 sehr, sehr schwach sind. 25 Cent Verlust pro Aktie, 2,28 Dollar Gewinn wurden erwartet. Die Aktie wird also erheblich rasiert. Wir haben Thor Industries kaum verändert nach den Zahlen. Da sind die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 gemessen am Mittelwert beim Ertrag pro Aktie auch ein Stück weit mit enttäuschen. Und das wird im Übrigen in der Berichtssaison, deshalb bin ich vorsichtig, temporär, wie gesagt, ist der Markt sehr stark überverkauft. Da müsste eine Gegenbewegung drin sein. Aber es gibt ein paar Faktoren, die wir für die Berichtssaison auf dem Radar haben müssen. Und eine ganz große Rolle wird die Frage mal wieder spielen, wie so oft in diesem Jahr, wie schlagen sich eigentlich die Margen der Unternehmen? Wir hatten gestern von der Notenbank von Dallas den Bericht zur Industrie des Bundesstaates Texas. Und auch hier sehen wir das, was wir in den letzten Wochen oft gesehen haben. Unternehmen müssen für Waren, für halbfertige Produkte, für Rohstoffe tiefer in die Tasche greifen. Die sogenannte Prices-Paid-Komponente war heiß bei den Daten gestern. Gleichzeitig aber ist die Prices-Received-Komponente, also das, was Unternehmen bekommen für ihre fertigen Waren, diese Komponente ist nur stabil. In anderen Worten, naja, also wenn ich mehr zahlen muss für das, was ich einkaufe, ich kann aber das nicht voll weitergeben, habe ich Margendruck. Und das wird ein ganz großer Faktor sein bei der Berichtssaison, einhergehen mit der Tatsache, dass der Dollarindex auch sehr stark gestiegen ist. Das muss man hier mit im Visier behalten. So, kriegen wir nun Regierungs-Shutdown oder nicht Anfang Oktober? Auch das wird wichtig sein, diese Frage, wobei nochmal die Wall Street hier ziemlich entspannt ist. Ein solches Ereignis ist ein sehr temporäres Ereignis, hat keine wirklich weitreichenden Folgen. Ja, die Ratingagentur Moody's mahnt, dass dadurch quasi das Vertrauen in die USA mit untergraben wird. Die Bonität der USA wird mit untergraben. Das hört man natürlich nicht gerne, war gestern auch einer der treibenden Faktoren bei den Renditen der Staatsanleihen. Und die größten Folgen meines Erachtens wären vor allem, dass wenn wir einen solchen Shutdown bekommen, dass die nächsten wirklich wichtigen Daten verspätet gemeldet werden. Das betrifft den Arbeitsmarktbericht, das betrifft letztendlich gesehen wahrscheinlich auch die Verbraucherpreise für den September. Und die sind wichtig für den Markt aktuell. Wir sind aktuell so in einer Art Nachrichtenvakuum. Und wenn das verspätet wird, haben wir hier in der Tat einen großen Haken. So, es gibt Versuche nach wie vor, eine Einigung zu finden, zumindest jetzt mal die nächsten 4 bis 6 Wochen einen Plan zu etablieren, der die Staatskassen offen hält. Aber es könnte eng werden. Wir haben jetzt nur noch diese Woche quasi. Kann also durchaus sein, dass wir einige wenige Tage einen Shutdown sehen werden, bei dem sich die Politik eigentlich beide Lager, vor allen Dingen die Republikaner, in den Fuß schießen. McCarthy steht zunehmend unter Druck und muss das Problem hier lösen. So, im weiteren Wochenverlauf haben wir heute Abend die Zahlen von Costco. Da wird man gut hinhören mit der Frage, ob Costco die monatlichen Membership-Gebühren anhebt. Das steht so ein bisschen mit im Raum. Die Aktie lief in diesem Jahr ganz gut. Wir haben morgen Abend nach dem Closing die Zahlen von Micron. Wir haben die Zahlen von Nike am Freitag und auch von Carnival. Am Freitag haben wir dann auch den PCE für die USA für den August, wichtiger Inflationsindikator, und die Verbraucherpreise der EU. So, ganz kurz noch ein Blick auf einige Einzelwerte. Wir haben die Ergebnisse ja schon angesprochen. Ferguson hat Zahlen gemeldet, Thor Industries hat Zahlen. Das sind alles keine großen Werte, die also nicht so wahnsinnig einflussreich sind. Amazon könnte heute im Fokus stehen. Seit Tagen heißt es, dass heute die amerikanische Wettbewerbsbehörde ihre große Klage gegen Amazon, ihre wettbewerbsrechtliche Klage, einreichen könnte. Darüber hat man oft gesprochen in den letzten Tagen, ist also nicht so neu, aber heute könnten die Details dann offengelegt werden. Und man liest in der New York Post, dass der Druck auf Amazon steigt nach den teuren Tarifverträgen bei UPS, auch die Löhne für die Fahrer anzuheben. Im Tech-Sektor gibt es Meldungen zu ASM International. Auch hier heißt es, in Anbetracht des schwächeren Wirtschaftsumfelds lässt die Nachfrage nach Semiconductor Equipment nach. nach Maschinen. Essentiell gesehen genau das, was Taiwan Semiconductor ja schon in den Raum gestellt hat. Man bittet darum, die Lieferung von Maschinen an Taiwan Semiconductor erstmal auf Eis zu legen oder zu verlangsamen. ASM bestätigt das im Prinzip, hebt aber die Aussichten für die erwarteten Umsätze im kommenden Jahr den Mittelwert an. Bei Intel berichtet das Wall Street Journal, die Träume eines großen Produktionsstandortes in Deutschland haben eine kalte Dusche erhalten. Zum einen wegen der hohen Energiekosten in Deutschland, das ist wirklich ein trauriges Kapitel. Und zum anderen, weil man keine geeigneten Arbeitskräfte findet. Also ein Shortage an Arbeitskräften sei auch hier ein Problem. So, bei Alibaba, wie erwartet, ist jetzt der Börsengang von Cainiao gemeldet worden. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Die stehen also mit im Fokus. Und wir haben einige Analystenkommentare, American Air und Delta von Bernstein. Hier sinken die Kursziele bei Delta auf 61, bei American Air auf 23. Wir haben Fisker, die von der Bank of America zum Kauf empfohlen werden. 8 Dollar Kursziel. Man muss sagen, die Bank of America ist so mächtig, dass so eine Empfehlung den Kurs auch mit bewegen kann. Also nicht wundern, wenn es hier bergauf geht. Man sagt, Pure Play in Sachen rapides Wachstum des EV-Marktes. Fisker kann hier also profitieren. Pinterest wird bei der HSBC zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 32,10 Dollar. Match Kursziel 47,10 Dollar auch von HSBC und Snap mit Verkaufen, Kursziel 7,50 Dollar. Unity Software wird von Barclays empfohlen, aber immer noch nur haltenswert, Kursziel 42 Dollar. Man hat hier die richtigen Schritte eingeleitet. Die Entwickler waren sauer, weil man die Gebühren quasi angehoben hat. Das hat Unity jetzt Stück weit wieder entkräftet, aber die Aktie wird trotzdem nur mit Halten eingestuft. Und Target, das Brokerhaus Stiefel, senkt das Kursziel von 145 auf 130 Dollar. So, heute mal ein sehr langer Stream und ein bisschen Big Picture. Heute Abend bin ich dann jetzt dann auch endlich mal wieder mit der Closing Bell am Start. Wir haben gestern einen wunderschönen Geburtstag mit meiner Frau gefeiert. Daher also gestern keine Closing Bell. Heute geht es also wieder ganz normal weiter. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis heute Abend also und die Zahlen von Costco. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.